aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.
aargausport.ch Podcast, das ist der Podcast, der sich wie immer ausschließlich um Sportgeschehen im Kanton Aargau kümmert. Und auch heute wieder mit mir, Fabio Baranzini von aargausport.ch und Martin Probst, Regionalsportredakteur von der Aargauer Zeitung. Ja, hey Martin, schön, dass du deine fast letzten Ferientage geopfert, um noch im Podcast vorbeizuschauen.
Ja, hey, du weißt, für dich mache ich ja fast alles. Genau, gestern ja, um Mitternacht heimkommen aus der Toskana und jetzt Freitagmorgen und wir legen schon wieder los. Aber ich freue mich besonders, weil ich habe die letzten 3 Wochen und auch in der Ferien ja sehr viel Tour de France geschaut. Leidenschaft seit ich Bub bin, eine grosse Leidenschaft. Und wir haben heute jemanden zu Gast, der die 3 Wochen hat dürfen oder müssen fahren.
Ja, genau. Ich kann ja sagen, also, ich schätze natürlich sehr, dass du das für mich machst, obwohl ich glaube, heute ist es schon noch ein bisschen für dich gewesen, weil wenn der Sylvain Dilly jetzt Gast, wo eben, wie du es richtig gesagt hast, Tour de France gefahren ist, nicht zum ersten Mal, sondern bereits zum 5. Mal. Und mit dem haben wir vereinbart, schon vor der Tour, und er hat das gerade sofort zugesagt und gesagt, ja, ich bin dabei, dass wir eben jetzt relativ kurz nachher über die Tour de France reden, über das grösste und wichtigste Radrennen der Welt. Der Sylvain ist auch schon zum 2. Mal im Podcast. Er war ziemlich genau vor 3 Jahren da gewesen. Da haben wir viel über Olympia geredet, weil da gerade Tokio gelaufen ist. Und er ja in Rio an den Olympischen Spielen mit dabei war als Bahnradfahrer. Da haben wir dort ein bisschen über seinen Werdegang und die Spiele geredet. Und jetzt heute wirklich viel um Tour de France, um alles, was um das Rennen geht. Da haben wir vor, mit ihm darüber zu reden und freuen uns sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Sylvain.
Ja, danke vielmals, dass ich da dabei sein darf und hallo miteinander.
Hey, wie steht es um deine Erholung respektive? Was tut noch alles weh nach letzten Sonntag, nach 3 Wochen Tour de France?
Ja, es sind jetzt doch schon ein paar Tage wieder her, seit zum Sonntag in Nizza fertig gegangen ist, die ganze Tour de France. Und ja, ich sage jetzt mal so, die psychische Belastung ist etwa mindestens so gross wie die physische Belastung. Und ja, eben so nach 2-3 Tagen mal ein bisschen Bein bambeln lassen, geht das eigentlich schon recht gut. Und ich bin auch sonst recht sehr gut durch die ganze Tour de France gekommen. Und auch meine Psyche hat gut mitgemacht. Und von dem her ja, fühle ich mich jetzt eigentlich schon wieder recht gut. So nach, was haben wir heute, Freitag nach der Tour de France.
Kannst du nicht sagen, dass du sagst, Belastung psychisch ist fast gleich gross wie körperlich. Wie darf ich mir das vorstellen? Kannst du das ein bisschen erklären für die nicht ganz so nah dran sind an der Tour und am Velofahren?
Ja, ich sage jetzt mal so, wenn man sich mal überlegt, was man vor 3 Wochen gemacht hat. Also, ja, ich weiß jetzt, was ich vor 3 Wochen gemacht habe, weil ich bin die letzten 3 Wochen mehr oder weniger einfach jeden Tag Velofahren. Aber wenn man sich sonst überlegt, was vor 3 Wochen gewesen ist, dann ist es schon eine recht lange Zeit. Und wenn man halt eigentlich die ganze Zeit, jeden Tag Vollgas Sport macht, ist es auch für mich als Profisportler irgendwo eine grosse Herausforderung. Und es ist dann halt auch Rennenfahren auf höchstem Niveau. Das heisst, wir müssen auch zwischen 4 bis 6 Stunden müssen wir voll fokussiert sein im Rennen. Weil wir haben mittlerweile irgendwie teilweise Durchschnittsgeschwindigkeiten, die gegen die 50 km/h gehen. Und ja, da kann man nicht einfach mal im Kopf ein bisschen abschalten. Und da kommt halt noch der Rennstress dazu. Sprich, man will ja irgendwie performen auf höchstem Niveau. Man will mit dem Team vielleicht eine Etappe gewinnen. Ja, und der Stress kommt dann noch dazu. Neben dem ganzen physischen Stress halt. Und darum meine ich halt, dass auch Psyche in dem Sinn sehr wichtig ist. Und halt sicher auch irgendwo durch ein bisschen belastet wird.
Hast du gerade schon eine Zahl mit diesen fast 50 km Durchschnittsgeschwindigkeit genannt, die extrem beeindruckend ist? Ich habe noch schnell für die, die vielleicht jetzt gerade die Dimensionen von der Tour de France nicht ganz präsent haben, schnell die Eckdaten rausgeschrieben. Mit denen, du korrigierst mich, wenn ich jetzt da einen Quatsch erzähle, aber ich bin auf 21 Etappen fast 3.500 km und irgendwie über 50.000 Höhenmeter gekommen, gemäß Wikipedia. Wenn man da unterwegs ist, wie oft fragt man sich, was mache ich eigentlich und warum genau mache ich das?
Wenn du dir eine Frage stellst, dann bist du am Leiden, so würde ich das sagen. Und ich probiere eigentlich die Frage möglichst zu vermeiden, dass ich mir die stelle, sondern probiere eigentlich, mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Ja, dass ich einfach den Fokus an einem anderen Ort habe. Und, aber ja, die Momente gibt es definitiv, wo vielleicht einen Berg drauf fährst. Die Sonne hat dort den ganzen Tag voll abgebrannt. Du fühlst dich wirklich wie in einer Sauna. Du hast irgendwie die letzte Stunde schon gefühlt 3 Liter getrunken. Schwitz ist brutal. Hast aber gleich noch Durst. Und eigentlich solltest du auch irgendwann noch mal etwas essen, weil es sind irgendwie noch 100 Kilometer bis ins Ziel und du bist mit irgendwie der abgehängte Sprinter im Gruppetto. Nicht, weil ich jetzt physisch nicht hätte weiter vorne können mitfahren, sondern weil unser Sprinter auch abgehängt worden ist und weil wir als Team einfach schauen, dass wir ihn möglichst gut supporten, dass er möglichst gut durch die Etappe kommt, dass er dann vielleicht am nächsten Tag, wenn es wieder einen Massensprint gibt, dass er dort kann die Etappe gewinnen und so einen Teamerfolg können feiern. Und ja, dann bist du dort in dem Gruppetto rein und denkst, ja, vielleicht dann gleich irgendwann mal so, hey, nein, also muss das jetzt sein?
Hilft eigentlich die Routine? Für dich war es, glaube ich, die 5. Tour, wenn wir es richtig gesehen haben. So im Vergleich zum ersten Mal, wo du, ja, ich meine, es ist das grösste Radrennen von der Welt, du kämpfst die 3 Wochen durch, wenn man das ein bisschen kennt. Hilft das?
Ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile lockerer geworden bin. Sprich, ich, oder fokussierter vielleicht einfach auch. Also ich weiss jetzt mehr, wo kann ich mehr rausholen aus mir, wo macht es Sinn, wenn ich mehr rausholen aus mir und wo macht es Sinn, dass ich vielleicht ja, mit den letzten 30 Fahrern ins Ziel komme und ich bin dann nicht mehr der sagt, hey, nein, ich bin jetzt mit den letzten 30 fertig gefahren, ich habe irgendwie einen schlechten Tag gehabt. Also du wirst halt irgendwie Profi, weil du ein paar Rennen gewonnen hast, vielleicht auch gute Rennen gewonnen hast. Und dann kommst du irgendwie in ein Team rein, wo dann deine Qualität als Fahrer vielleicht nicht mehr das ist, wo du kannst selber Rennen gewinnen kannst, sondern du bist dann halt irgendwie in einer Helferrolle. Und dann ja, ist das schon ein bisschen ein Zielkonflikt in gewissen Moment, oder? Und dann gehst du halt an eine Tour de France und denkst so, hey, ich habe die letzten paar Jahre einmal noch Rennen gewonnen oder auch mal irgendwo eine Etappe gewonnen. An einer vielleicht kleineren Rundfahrt, ich will das wieder und dann gehst du einfach jeden Tag gehst all in, was hast. Aber dann hast du halt wie das gewisse Extra, wenn halt wirklich deine Qualitäten zählen, wo du, ich jetzt als Helfer bei der Tour de France habe dann an gewissen Tagen das Feld für x Kilometer, schon fast 100 Kilometer einmal angeführt. Und das ist dort, wo ich nachher im Vergleich zu allen anderen Teilnehmern im Peloton viel mehr Energie gebraucht habe, wie sie. Aber ich konnte das nur machen, weil ich halt an anderen Tagen gesagt habe, hey, spielt keine Rolle, wenn ich jetzt als Letzte durchs Ziel fahre, solange ich im Zeitlimit bleibe, ist es absolut okay. Und ich tue das dann für mich selber nicht werten, sondern ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich auch so fahre und eben bin durch das jetzt auch sicher lockerer geworden im Vergleich zu vielleicht der ersten Tour de France oder der ersten Grand Tours, wo ich gefahren bin.
Also da hast du mir auch einige zu, die eben das Velofahren zwar kennen, aber nicht so genau. Du hast jetzt ein bisschen die Teamrollen angesprochen. Das können wir vielleicht gerade ein bisschen ausführen, oder eben du sagst, du fährst während der Etappe zig Kilometer zuvorderst, irgendwie vor 150 Leuten im Wind und das alles dafür, dass euer Schnellmann, der Jasper Philipsen, dann am Schluss kann die Etappe gewinnen. Kannst du mal so ein bisschen erklären, oder wie viele Leute sind ihr und was die Teamtaktik alles bedeutet?
Ja, wir sind 8 Fahrer pro Team, also jedes Team, das an der Tour de France teilnimmt, hat 8 Fahrer. Oftmals dezimiert sich das dann mit der Zeit. Es gibt Fahrer, die vielleicht Stürze haben oder krank werden und dann verletzungsbedingt oder eben gesundheitlich bedingt müssen aufgeben. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr wichtig und auch wichtig zu wissen, dass eben der Radsport mittlerweile wirklich ein extrem professionell organisierter Teamsport ist. Weil man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn man im Windschatten fährt, je nachdem, was für eine Position das man dann hat, braucht man mindestens 30% weniger Kraft, um noch gleich schnell zu fahren. Und wenn man das nachher irgendwie über die Stunden, wo wir auf dem Velo sitzen, eigentlich ausrechnet, dann ist das extrem, ein extrem grosser Unterschied. Und mein Job war eigentlich jetzt in diesem Team, wenn der Start vom Rennen losgeht, dann gibt es oftmals Attacken. Es gibt ein paar Fahrer, die einen Vorsprung rausholen wollen, in der Hoffnung, dass sie die Etappe gewinnen können, weil sie sind nicht so endschnell vielleicht, wie jetzt ein Jasper Philipsen. Aber dass sie auf die Art und Weise die Etappe gewinnen können. Und mein Job ist dann zuerst mal schauen, dass nicht zu viele Fahrer einen Vorsprung rausholen können. Das heisst, wenn eine größere Gruppe sich bildet, dann fahre ich dann einfach schnell hinten nach und dann holen wir die wieder ein. Und wenn sich dann so eine Spitzengruppe gebildet hat, dann fahre ich ein Tempo hinten nach, vielleicht mit 3, 4, 5 Minuten Rückstand, so dass ich im Gefühl habe, okay, wenn es dann Richtung Ziel geht, können wir die wieder aufholen. Und manchmal sind dann das irgendwie 4, 5, 6 Fahrer, die jetzt halt irgendwie einen Vorsprung haben von 3, 4 Minuten. Und dann, wenn ich jetzt als Helfer oder als Pacemaker in dem Sinn die wieder probiere einholen, muss ich ja eigentlich, ist wie 5 gegen 1, oder vielleicht habe ich noch von einem anderen Team jemanden, wo mir auch hilft, dann ist vielleicht 5 gegen 2. Und ja, das ist dann halt schon auch in dem Sinne eine Aufgabe, wo ich weiss, hey, ich muss topfit sein an dem Tag, um diese Aufgabe zu bewältigen. Und wenn wir dann das geschafft haben, die Fahrer auf den letzten 10, 20 Kilometer wieder einzuholen, dann ist eigentlich dann so ein bisschen der Sprintzug vom Jasper Philipsen oder von uns dann, wo übernimmt. Das sind dann irgendwie so Teamkollegen wie Jonas Rickhardt, der ist wirklich so ein richtig, soll ich sagen, der ist etwa 85 Kilo oder so und der hat brutale Power. Und dann haben wir noch Weltmeister Mathieu van der Poel, wo dann so der letzte Leadout ist vom Jasper. Und die tun den dann eigentlich so durchs Peloton guiden, dass der Jasper dann eigentlich nur noch 150 bis 200 Meter vor dem Ziel muss seinen Sprint machen und so die Etappe kann gewinnen. Und es sieht dann einmal im Fernsehen so aus, wenn jetzt zum Beispiel Mathieu auf der Zielgerade lossprintet und es sind vielleicht noch 500 Meter, könnte man meinen, ja, der kann jetzt die Etappe gewinnen. Aber man muss halt wissen, dass in dem Sinn, in dem Moment, der Mathieu alles gibt, was er hat. Alles. Und das alles, das langt nicht, um die 500 Meter zu bewältigen. Und der Jasper ist nachher mit 30% weniger Kraft als im Hinterrad. Und wenn dann der Mathieu weggeht, dann kommt der Jasper noch auf den letzten 250 Meter und kann das Ding durchziehen. Aber wenn jetzt der Jasper den Mathieu nicht hätte, dann würde Jasper auch nicht, wäre es für ihn auch nicht möglich, um die Etappe zu gehen. Und da sieht man eben auch, wie wichtig eigentlich dass es ist, dass man Teamkollegen hat, die in dem Sinn sich eigentlich aufopfern für deinen Erfolg oder für den Erfolg dann vom Jasper.
Jetzt wird es ja mal Schluss, gerade bei diesen Sprintankünften sehr, sehr hektisch. Da wird auch mal durchaus mal ein bisschen die Ellbogen ausgefahren. Es gibt immer wieder Stürze. Frage ich mich, ist das jetzt rein einfach Routine und Erfahrung, dass man dort gut durchkommt und eben auch vielleicht seinen Sprinter in der richtigen Position kann herbringen? Oder kann man das auch ganz gezielt trainieren? Weil wenn du nur als Mannschaft trainierst und keinen Gegner dort hast, ist das ja relativ simpel, einen Sprint anzufahren. Wenn dann aber plötzlich noch alle Teams dort hast, die auch noch eine Tour de France Etappe gewinnen, das sind ja meistens mehr als nur ein anderes Team auch noch, wie ist es dann plötzlich ganz anders? Also wie trainiert man das und wie kann man das herbringen? Ihr habt jetzt da ja, vielleicht um das noch rein, ihr habt es dreimal geschafft, ihr habt 3 Etappen gewonnen, letztes Jahr habt ihr glaube ich noch mehr Etappen gewonnen. Das heisst, es ist ja bei euch nicht irgendwie Zufall, es geht einmal auf, sondern ihr bringt das ja immer wieder. Hey, wie macht man das?
Ja, es ist schon auch so, dass wir ein Team zusammenstellen mit Fahrern, die die Qualitäten auch haben. Also, ich sage jetzt mal, ich bin jetzt nicht der, der so gut Position fährt in den letzten 5 Kilometern. Also, wenn die da mit irgendwie 60, 70 km/h einmal irgendwie auf Kreisel zusteuern, dann bin ich einmal der, der kurz oder schnell Bremse anlangt. Und wenn du einmal bremst, früh anlangst, dann bist du 20, 30 Positionen weiter hinten. Und wir haben halt eigentlich Fahrer im Team, die das wirklich gut beherrschen, die das nicht zum ersten Mal machen, wo sicher auch sehr gute Techniker sind, also ihr Velo extrem gut beherrschen. Du musst halt, wie soll ich sagen, auch gewisse Entscheidungen in Millisekunden treffen, ob du jetzt links oder rechts von einem durchfährst. Und ja, das sind dann halt oft auch irgendwie eingespielte Teams, wo jetzt zum Beispiel in der Vorbereitung von der Tour de France ist der ganze Sprintzug von Jasper auch an der Belgien-Rundfahrt gewesen. Und dort haben sie auch an 3-4 Etappen haben sie das Ganze ein bisschen können rennmässig trainieren, ohne dass man jetzt den Druck hat von einer Tour de France.
Aber du hast jetzt Eindrücke geschildert, wie wichtig das Team ist. Du hast den Radsport auch dann als Teamsport erklärt. Wie ist denn das, profitiert denn das ganze Team, wenn dann der eigene Mann gönnt? Also gibt es irgendwie Bonus dann für alle? Haben die da irgendwie ein Belohnungssystem, wenn das Ganze aufgeht?
Also die Zahlen sind sicher nicht gleichlich. Ich meine, es geht mehr darum, dass, also wir haben sicher halt auch Preisgeld, das dementsprechend grösser ist, wenn man jetzt Rennen gönnt im Team intern, das Preisgeld wird aufteilt unter allen Fahrern. Bonussystem gibt es teilweise, nicht immer. Aber schlussendlich ist es auch so, dass wenn ich jetzt als Helfer in einem Team bin, wo immer wieder Erfolg einfährt, dann tut das auch meinen Wert als Fahrer steigern. Und ja, schlussendlich weiss man auf dem Fahrermarkt, sage ich mal, dass der und der Fahrer macht jedes Mal einen super Job, ist immer, auf den kann man sich verlassen. Und wenn man so einen im Team hat, dann weiss man, okay, man hat einen Teamplayer dabei, wo alles dafür gibt, dass das Team zum Erfolg kommt. Und ja, wie gesagt, das steigert sicher auch den Wert von dir als Fahrer, dann als Helfer.
Fühlst du dich in dem Fall pudelwohl in dieser Rolle? Du hast ganz eingangs gesagt, am Anfang war es daran gewöhnt. Vorher hat man auch Etappensieg eingefahren an kleineren Rundfahrten. Wie ist das mittlerweile? Bist du da daheim, wo du dich wohlfühlst?
Ja, ich habe sicher noch den Drang, irgendwie zum selber auf Erfolg fahren. Das Feuer ist nicht erlischt. Aber ich weiß halt auch, dass ich jetzt in einem Team bin, wo wenig Spielraum lässt oder wo wenig Spielraum ist für einen Fahrer wie mich jetzt. Also sprich, wenn man mein Palmarès anschaut, grundsätzlich all die Rennen, die ich gewonnen habe, ist aus einer Fluchtgruppe gekommen. Und jetzt bin ich der, der die Fluchtgruppen wieder zurückholt, oder? Also ich bin eigentlich gerade in der gegengesetzten Rolle. Aber wie ich auch schon erwähnt habe, der Radsport hat sich in den letzten paar Jahren so krass verändert. Also ich bin jetzt das 10. Jahr im Profi-Peloton und es ist so viel professioneller geworden, dass mittlerweile Fluchtgruppen viel weniger eine Chance haben. Und ja, das ist dann halt auch etwas, wo für mich dann als Fahrer in dem Sinn eigentlich wie, ja, es verhindert mir dann auch mehr die Möglichkeiten. Und darum bin ich jetzt eigentlich in einer Rolle angekommen, wo ich vielleicht weniger für mich selber kann fahren, aber extrem viel kann in einem Team geben.
Wir haben es eben immer über die Sprintetappe gehabt, weil ihr habt mit dem Jasper Philipp einen Top-Sprinter und somit auch die Mannschaftstaktik eher auf die flache Etappe ausgerichtet gehabt. Es wird aber auch in den Bergen immer schneller, oder? Jetzt wird dann wieder diskutiert, was heisst das? Du hast jetzt viel von dem Energiemanagement geredet. Was bedeutet für dich hinten dran? Und dass sich das so wahnsinnig entwickelt hat, ist das für dich mit ein Grund in dem Fall oder eine Erklärung, warum es überall so viel schneller wird? Eben Durchschnittsgeschwindigkeit 50 km/h, neue Rekorde bei den Passfahrten und so weiter.
Ja, also vielleicht ein gutes Beispiel. Kurz bevor ich Profi geworden bin, habe ich noch Bilder im Kopf, wo ich jetzt irgendwie Alexander Vinokurov damals mit offenem Trikot, und es hat dann so geflattert, oder, im Wind, fährt er im Zug umeinander. Und wir haben damals irgendwie das Gefühl gehabt, hey, das ist mega stylisch, das sieht gut aus, ein bisschen Trikot flattert im Wind und so. Und heutzutage langt sich jeder am Kopf und sagt, hey, das ist voll nicht aerodynamisch. Da verbrauchst du mega viel Energie. Und das ist jetzt zum Beispiel nur einer von vielen Aspekten, wo sich brutal geändert haben. Ich meine auch Energiemanagement im Sinne von, wie viel essen nehmen wir zu uns. Also, als ich Profi geworden bin, sind das irgendwie 60 Gramm Kohlenhydrat gewesen, pro Stunde, wo wir so plus minus über den Daumen kalkuliert haben. Mittlerweile sind wir bei doppelt so viel. Also, das heisst, die Menge an Energie, die wir eigentlich zu uns nehmen können während dem Velofahren, ist viel grösser und wir können in dem Sinne auch viel mehr Energie verpuffen, oder? Also es ist so, wie wenn man ein Auto einfach nicht mehr auftankt. Das heisst, wir können eigentlich viel mehr einfach den Gashahn auftun und haben am Schluss von der Etappe immer noch Energie.
Geht das einfach? Also, eben, wie macht man das einfach doppelt so viel zu sich nehmen? Du sagst, hast vorher gesagt, oder, du trinkst schon 3 Liter, weil es so heiß ist, und sollst auch noch essen, und jetzt doppelt so viel als früher. Es sind ja oft Schäls. Ihr habt ja keinen Hamburger, vielleicht die, die das fahren, nicht kennen. Ist das einfach, so viel zu sich zu nehmen, wie gleichzeitig deren Anstrengung, die man gerade erliefert?
Ja, grundsätzlich ist das mittlerweile eigentlich, ich sage jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, einfach, um die Menge an Energie zu sich nehmen. Die Schwierigkeit ist mehr, ob das verträglich ist für den Magen. Und wir haben jetzt halt so ein Zuckerverhältnis in den Getränken oder Gel oder auch Riegel, wo halt, es gibt ja nicht nur eine Form von Zucker, sondern mehrere Arten von Zucker. Und das wird halt so zusammengemischt, dass es der Körper optimal kann aufnehmen mit all den Rezeptoren, die er halt zur Verfügung hat. Und früher hat man einfach wie nur eine Form von Zucker gehabt und hat halt in dem Sinn viel weniger können aufnehmen, weil halt nur die einen Rezeptoren in dem Sinn angesprochen worden sind. Und das ist halt ja ein Prozess, wo sich halt die Wissenschaft damit auseinandergesetzt hat, wie kann man jetzt zum Beispiel die Ernährung verbessern. Und so hat sich dann das halt entwickelt. Und jetzt haben wir eine Flasche Iso-Getränk, wo irgendwie 90 Gramm Zucker drin hat. Also das heisst, wir trinken eine so eine Flasche pro Stunde und dann nimmst du noch einen Gel, der 30 Gramm Zucker hat, und dann bist du eigentlich schon bei diesen 120 Gramm Kohlenhydrat. Und das ist grundsätzlich einfach möglich. Und dann könntest du theoretisch den ganzen Rest von dieser Stunde noch mit Wasser, um den Flüssigkeitshaushalt auszugleichen, kannst Wasser trinken.
Das ist sehr deutlich beschrieben, was da alles rund, also ich sage dem jetzt mal rundum passiert. Was mich noch wundern würde, ist Vorbereitung auf Tour, also weißt, das effektive Training, weiß nicht, gehört dort auch dazu, dass man schlüsselt ab, beziehungsweise im Fall wahrscheinlich irgendwelche Sprintankünfte, dass man die effektiven, weißt du, gehen abfahren oder weißt, schaut man das einfach auf Papier an oder weißt, wie funktioniert das? Weil wenn du so auf Details drauf ankommt, kannst du ja nicht einfach sagen, wir schauen, was am Schluss kommt. Dann musst du ja genau wissen, wann kommt welche Kurve und wie lange ist was, geht es am Schluss noch ein bisschen bergauf oder nicht, weil das ja alles irgendwo eine Rolle spielt. Also, wie sieht es denn dort noch aus in der Vorbereitung? Weil ich kann mir vorstellen, dort kann man wahrscheinlich schon noch etwas rausholen, wenn du das vergleichst mit deinen Anfangszeiten, oder?
Es ist so, dass eigentlich früher die Etappen viel mehr ist anschauen. Also sprich, wirklich vor Ort war, rekognoszieren, um genau eben das herauszufinden, wo ist jetzt was für ein Kreisel, wie viele Meter geht es wirklich noch bergauf bis zum Ziel, ist es so 1-2% Anstieg oder ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, die letzten paar hundert Meter zum Beispiel jetzt für einen Sprint. Mittlerweile gibt es wirklich extrem ausgeklügelte, gute Tools, die wir verwenden können. Das ist eins, das wir wirklich täglich brauchen, das nennt sich VeloViewer. Und das ist dann eigentlich so ein Programm, wo die Strecke eingezeichnet ist. Die Strecke vom Tag, also von der Etappe. Und dann kann man mit Google Maps und Google Street View kann man eigentlich die Strecke in dem Sinn abfahren, von der Couch aus oder von seinem Hotelzimmerbett oder im Teambus, kannst du eigentlich das ganze Finale anschauen per Google Street View. Und du hast dann halt wirklich auch ein extrem gut detailliertes Höhenprofil, wo noch mit verschiedenen Grafiken kannst darstellen und dann siehst du wirklich den ganzen Berg eigentlich so in einer 3D-Animation und weißt genau, okay, in dieser Kurve ist es ein bisschen steiler zum Beispiel. Dort hat es wie eine kleine Abfahrt noch im ganzen Anstieg, wo du dich vielleicht ein bisschen kannst erholen. Und ja, also von dem her ist eigentlich gar nicht mal unbedingt nötig, dass wir physisch vor Ort sind, sondern mit so einem Tool kannst du dich eigentlich extrem gut auf die Etappe drauf einstellen. Und was wir jetzt zum Beispiel an einer Tour de France noch haben, dort tun sie einmal ganze Kreisel wegräumen, wenn jetzt irgendeine Zielankunft neumann ist und die Organisation hat das Gefühl, ja, das ist vielleicht zu gefährlich. Oder einfach auch so Verkehrsteiler tun sie einmal einfach abbauen. Und dann ist halt auch immer die Gitter, die noch links und rechts von der Straße stehen, wo dann halt je nachdem eine recht breite Straße auf einmal ein bisschen schmaler macht. Und eben an der Tour de France haben wir dann auch mehr Staff zur Verfügung, die dann teilweise am Morgen früh schon ins Ziel fährt und ein kleines Video macht, zum Beispiel von den letzten 5 Kilometern, dass man der eine oder andere Kreisverkehr noch sehen, wie sind jetzt dort die Gitter gesteckt. Ist denn wirklich so eine enge, wie sagt man auf Deutsch, so ein Bottleneck, also so eine Flaschenhals, ja, wo in dem Sinn nicht mehr das ganze Peloton einfach so durchpasst, sondern ja, halt dann wirklich vielleicht zu einer Einerkolonne wird. Und so kleine Details sind dann sicher noch wichtig, dass man vielleicht vor Ort einen hat oder eben so ein Video. Aber sonst brauchen wir das in dem Sinn eigentlich nicht mehr.
Aber dann kann ich mir das schon fast ein bisschen so vorstellen wie ein Skifahrer, der sich den kompletten Kurs muss, jede Kurve auswendig merken und dann weiss, okay, da geht es ein bisschen steil, ein bisschen so, dass ihr eigentlich auch wirklich die entscheidenden Passagen, die wisst ihr in- und auswendig, dass ihr genau wisst, wenn ich den T fahre, dann kommt nichts überraschend in dem Sinn. Das heisst, ihr könnt euch dort eigentlich komplett nur aufs aufs Renngeschehen konzentrieren, weil wo es durchgeht und das jetzt aufgeht, so das überrascht euch alles null?
Hauptsächlich schon, ja. Es ist halt schon so, wenn du jetzt auf Google Street View das Finale anschaust, die letzten 5 Kilometer, und dann rasest du dort durch mit Zuschauern links und rechts und eben noch diesen Banden, dann du weißt schon, ah, okay, das ist jetzt der Kreisel bei 2,8 Kilometer gewesen, und dann kommt die Linkskurve bei 1,7 Kilometer und dann kommt noch das Brückli irgendwie einen Kilometer vor dem Ziel. So Sachen nimmst du schon wahr, aber es sieht definitiv immer ganz anders aus, wenn du auf dem Velo sitzt im Rennen, wie jetzt irgendwie auf Google Street View.
Ich würde gerne den Bogen noch ein bisschen öffnen, und zwar ein bisschen über Mythos Tour de France allgemein reden. Ich meine eben, das grösste Radrennen der Welt, an der Strecke, ja, Millionen von Fans, teilweise wahnsinnig verrückte Fans. Wie erlebt man das als Fahrer, wenn man dann gerade seine Aufgabe hat und voll am Anschlag fährt? Nimmst du dann auch noch wahr, was da links und rechts von dir passiert, oder?
Ja, doch, es gibt sicher mal so, die ganze Stimmung nimmt man schon wahr. Man nimmt sicher auch, oder ich nehme sicher auch immer wahr, wenn man meinen Namen ruft. Außer es sind jetzt irgendwie gerade hunderte von Zuschauern an einem Ort und sind voll am Umschreien. dann ist es schwierig, noch irgendetwas rauszufiltern. Oder was mir sicher auch immer auffällt, ist, wenn es Fans hat mit einer Schweizer Fahne. Also ich habe schon meine Augen geöffnet und ein bisschen links und rechts ja, nimmt man dann schon wahr, wer dort so ein bisschen steht. Oder halt eben eine Schweizer Fahne erkennt man dann schnell. Ich erkenne jetzt nicht irgendwie einzelne Gesichter, außer ich weiss, ja, dort oder dort steht vielleicht jemand, den ich kenne. Dann, ja, dann gibt es schon, dass man die Person auch sieht, und ich tue dann auch gerne immer kurz winken. Ja, aber die Stimmung allgemein ist schon einzigartig an so einer Tour de France, das kann man definitiv sagen.
Schauen die auch noch irgendwie Millionen am Fernsehen zu, und dann, wenn du vorne bist, ist dann oft der Fernseher darf nicht allzu weit von dir, und du weißt, du bist dann auch sehr oft im Bild gesehen, und zwar auch, wie du leidest und irgendetwas. Bin man sich da eben auch noch bewusst, dass man da eigentlich ständig auch noch so beobachtet wird. Ja, das trifft es.
Ehrlich gesagt, ja, habe ich mir das nicht so oft vor Augen gehalten. Ja, man könnte sich eigentlich schon recht beobachtet vor. Man könnte sich beobachtet fühlen. Ja, aber das ist eigentlich, habe ich jetzt nie so empfunden. Also ich bin dann wie zu fest in meinem Ding drin gewesen, was ich machen soll. Oder ja, was ich mache.
Wie sehr beeinflusst dich das als Profi, dass, wenn Tour de France ist, dann automatisch auch die Vergangenheit wieder aufkommt? Und ja, die übelsten Fälle von Doping hat es wahrscheinlich in der Tour de France gegeben, die aufgedeckt worden sind. Und wenn jetzt ein Sieger, ein Tadej Pogacar, alles quasi in Grund und Boden fährt, aus dazumal, es ist logisch, wird darüber geredet. Aber nervt das irgendwann auch einmal, oder hast du Verständnis für das?
ich sage so, man kann sich darüber nerven. Auf der anderen Seite, wenn ich mich jetzt darüber nerve, dann bin ich der Einzige, der mir Schaden anrichtet. Es ist jedes Jahr wird diskutiert, ob jetzt der Tour de France-Sieger dopt ist oder nicht, ob das menschlich überhaupt möglich ist, so eine Leistung erbringen oder nicht. Schlussendlich, ja, sind wir Profisportler, und unser Leben ist eigentlich das Einzige, was wir machen in unserem Leben, ist probieren, uns so fit zu machen wie möglich. Und ein Tadej Pogacar oder auch jeder andere vom Peloton ist auf dem Weg. Und es gibt halt einfach Fahrer, die sind vielleicht talentierter, kommen auf die Welt und haben einfach grössere Organe. Es gibt Leute, die haben einfach grössere Organe. Das sind dann, vielleicht könntest du sie auch Mutanten nennen. und es gibt halt all, vielleicht alle Jahrhundert gibt es einen, wo halt jetzt irgendwie speziell gute Voraussetzungen mitbringt und dann halt auch den richtigen Mindset noch dazu hat. Und für mich ist eigentlich der Mindset das, wo matchentscheidend ist. Und wenn du jetzt schaust, ich meine, es gibt sehr viele talentierte Fahrer im Peloton, aber es hat nicht jeder die Lockerheit wie jetzt ein Tadej Pogacar. Und meiner Meinung nach ist einfach auch, wenn du locker bist, bereit bist, aber zum alles zu geben, dass dann deine Höchstleistung kannst abrufen. Und wenn ich jetzt als in dem Sinne Konkurrent vom Tadej ihn sehe und ihn ein bisschen beobachte, dann muss ich einfach sagen, der hat die perfekte Einstellung, um einfach ein riesen Champion zu sein. Und für mich ist das sicher der grösste Unterschied, der ihn auszeichnet, gegenüber vielleicht noch ganz vielen anderen Fahrern im Peloton. Weil viele andere nehmen es dann irgendeinmal zu seriös, zu verbissen, verkrampfen sich dann fast ein bisschen das, was sie erreichen wollen. Und dann geht es auf einmal einfach nicht mehr auf. Es passieren Fehler. Es gibt vielleicht einen Sturz, weil man irgendwie zu verkrampft irgendwie seine Position verteidigen will und dann gibt es Gerangel. Dann muss nur noch ein bisschen abrupt an seine Bremse langen und dann kachelt es schon und dann sind 20 Fahrer am Boden. Und ja, so Sachen gibt es sicher viel weniger, wenn man einfach die gewisse Lockerheit mitbringt.
Ich finde das interessant, Stichwort eben die Lockerheit oder eben der Druck, der halt an der Tour de France vielleicht noch grösser ist als an allen anderen Rennen. Jetzt ist es ja so, dass Tour de France halt, weil das grösste Rennen ist, auch das ist, was für das Team, gehe ich jetzt mal davon aus, du kannst das dann sagen, wie es bei euch ist, am wichtigsten ist, dass man dort auch ein gutes Ergebnis bringt. Und ich mir vorstelle, dass wenn das gerade am Anfang irgendwie nicht funktioniert und man die Ergebnisse nicht einfährt, dass dann der Druck wahrscheinlich auch immer grösser und grösser wird. Also kannst du das vielleicht auch sagen, wie das für euch als Fahrer ist, wenn man vielleicht so ein bisschen merkt, dass im Team nicht ganz so gut gelaufen ist, wie man das sich vielleicht gewünscht oder vorgestellt hat? Und Tour de France quasi immer weiter fortschreitet und man die Ziele noch nicht erreicht hat. Merkt man das als Fahrer? Weißt du, dass für das Team auch irgendwie viel dran hängt? Wird das bewusst sogar vielleicht kommuniziert oder eigentlich bewusst gar nicht? Weißt du, wie nimmt man das so, den Druck von außen, der vielleicht auch auf dem Team herrscht, wahr als Fahrer?
Es ist sicher so, dass Tour de France für das Team extrem wichtig ist, also für jedes Team. Und wir sind mit dem Team dort an, also mit einem Line-Up, wo wirklich voll auf die Sprintetappen gesetzt hat. Und wo dann die ersten paar Sprintetappen durch gewesen sind und wir irgendwie noch keine Etappe gewonnen haben, ist irgendwo ein bisschen eine Enttäuschung rum gewesen. Aber ich muss sagen, wir haben das als Teammanagement hat das extrem gut gehandelt. Wir haben trotzdem an unser Konzept glaubt. Wir haben gewusst, wir haben ein Team da am Start, wo mehr als genug gut ist, um eine Etappe zu gewinnen. Das Einzige, was fehlt, ist das bisschen Selbstvertrauen. Es braucht nicht viel. Es braucht vielleicht eine halbe Sekunde früher den Sprint antreten. Und dann hat Jasper schon in der ersten Woche eine Etappe gewonnen und nicht erst in der zweiten. Und das Teammanagement hat dann auch wirklich mit dem Performance-Stuff, also die Coaches und so, haben dann wirklich die ersten paar Sprints sehr genau analysiert. Haben gesagt, okay, da sind wir super aufgestellt gewesen. Nachher hatten wir 2 Kilometer vor dem Ziel, ist auch das ganze Team zusammen gewesen. Der Sprint ist dort losgegangen. Jasper, du hast deine Werte, also Leistungsdaten vom Sprint selber, sind super. Du kannst aber noch deinen Sprint früher anfahren. Du musst nicht warten auf die letzten 100 Meter. Du kannst auch schon 200 Meter vor der Ziellinie lossprinten, weil das ist nachher deine optimale Sprintdistanz. Und haben dann eigentlich wirklich so ein bisschen Selbstvertrauen von jedem Fahrer und vor allem auch vom Jasper so aufgebaut, dass er nachher dann, dass wir eigentlich als Mannschaft in die zweite Woche von der Tour de France gegangen sind und gewusst haben, hey, wenn wir unseren Job einfach so weitermachen und jeder 100% gibt, dann ist es eine Frage von der Zeit, bis wir eine Etappe gewinnen. Und die erste Gelegenheit, die sich dann angeboten hat, hat der Jasper auch die Etappe gewonnen. Und dann war Tour de France in dem Sinn sowieso gerettet für uns als Team.
Du hast vorher über die Longcrab Tadej Pogacar geredet. Bei den Sprintern, zumindest in der Außenansicht, hat man so das Gefühl, die müssen ja in denen dann, wenn es so richtig zur Sache geht, sind die ja nicht mehr die lockeren Typen, sondern mit denen, die ja fast schon Draufgänger sind und Egoisten. Es wird wahrscheinlich ein bisschen befürchtet, Netflix hat Tour de France entdeckt und feiert das ja dann auch ein bisschen. Und dann, ja, dort hat man nicht das Gefühl, das sind jetzt die super lustigen Typen und super sympathisch. Wie erlebst du den Jasper Philipsen als Teamkollege? Also ist er völlig anders, als er so dann rüberkommt? So der alles dafür gibt, dass er die Etappe gönnt, auch bis zum Äußersten ausreizt vom Legalen? Oder wie erlebst du ihn als Kollege?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, Netflix ist halt einfach auch da, um Leute zu entertainen. Und es ist halt irgendwo auch einfach fesselnder, wenn man so ein bisschen einen Bad Boy hat und dann hat man noch ein paar gute Charaktere. Und es hat halt vielleicht der ein oder andere Sprint gegeben in der Vergangenheit, wo zu Diskussionen geführt hat. Wenn man das jetzt aber ein bisschen neutraler anschaut, gibt es nicht nur einen Jasper Philipsen, wo dem seine Sprints wo zu Diskussionen führt, sondern es ist eigentlich jeder gefahrene Tour de France Sprint oder jeder gefahrene Massensprint kann zu Diskussionen führen. Und Netflix hat halt irgendein, ist auf die Schiene aufgesprungen, Jasper Philipsen macht so ein bisschen grenzwertige Sachen und nachher dann ist dann auf einmal so ein bisschen der Bad Boy geworden. Aber schlussendlich ist er, würde ich sagen, ein mega fairer Sprinter. Also ich meine, es hat jetzt noch nie einen Sturz gegeben wegen ihm. Also ich sage jetzt mal rein, weil er einen zu Boden gefahren hat. Es hat immer Stürze gegeben, wo er auch im Massensprint gefahren ist. Es gibt immer mal da oder dort, wo sich Fahrer touchieren und nachher dann stürzen. Aber es ist noch nie einer zu Boden, weil er jetzt einmal über das Vorderrad gefahren ist und schon gar nicht mutwillig. Als Teamkollege ist er sehr angenehm und er ist sicher ein sehr emotionaler Fahrer. Also ja, wenn es gut gelaufen ist, aber wenn es vor allem auch nicht gut gelaufen ist, ist er sicher sehr emotional, ja.
Es äußert sich dann auch im Sinn von Schimpf und Schande, wo durch den Teambus geschmettert wird.
es ist nichtsdestotrotz immer noch recht zivilisiert oder geht zivilisiert zu und her im Teambus. Ja, es wird jetzt auch vom Management oder so nicht toleriert, dass da irgendwie gegen andere geschossen wird. Also mit irgendwie, wie soll ich sagen, also wir sind immer noch erwachsene Leute, die auch doch irgendwie probieren, unsere Emotionen ein bisschen unter Kontrolle zu haben. Aber er ist sicher der dann extrem enttäuscht kann sein, auch von sich selber, weil er es nicht angebracht hat. Also es ist dann nicht nur, dass er die Schuld bei allen anderen sucht, sondern einfach auch, dass er es nicht auf die Reihe bekommen hat. Ich habe im Teamchef dann auch gesagt, das kann wie auch zu einem Vorteil werden, wenn ein Fahrer sehr emotional ist, dann wenn du als Teamkollege oder als Teammanagement weißt, wie die Emotionen kannst triggern oder ja, wenn du schlechte Emotionen hast, kannst du aber auch sehr gute Emotionen wecken in so einem Athlet. Und wenn du das schaffst, dann ist er vom einen Tag auf den anderen wie ein umgekehrter Handschuh. Und wie ich vorhin erwähnt habe, das haben sie extrem gut hinbekommen. Und ja, nachdem sie das in dem Sinn im Jasper geweckt haben, die guten Emotionen, ist er wie ein umgekehrter Handschuh gewesen und hat nachher noch 3 Etappen gewonnen.
Jetzt würde ich gerne zum Schluss dir noch die Frage mitgeben. Tour de France, gibt es Zeit, wo du trotz deiner 5 Teilnahmen irgendwie, weißt, noch offen hast, wo du sagst, mal, da wäre noch irgendwie das Ziel oder etwas, wo du sagst, willst du einfach auch nochmal erleben, einfach weil es so speziell ist oder faszinierend ist? Und so, weißt, wie sieht das so ein bisschen in Richtung Zukunft aus bezüglich Tour de France bei dir?
Gut, ich weiß nicht, wie viele Tour de France dass ich noch in mir drin habe. Für mich ist ja ein Etappensieg an der Tour de France wäre extrem schön, um so etwas zu erleben. Ich bin aber auch realistisch und weiss, in der Mannschaft, in der ich jetzt bin, zum jetzigen Zeitpunkt ist so etwas schwierig zum Realisieren. Außer ich werde irgendeiner noch ein besserer Sprinter wie der Jasper. aber ja, wieso nicht? Es gibt immer wieder Rennsituationen, wo sich ergeben, wo so etwas möglich ist. Was für mich sicher auch extrem speziell ist, ist an der Tour de France die Fahrt auf der Champs-Élysées in Paris, wo wir jetzt das Jahr nicht gehabt haben, aber sonst im Normalfall geht die immer zu Paris zu Ende. Und was ich mega schön würde finden, ist, wenn meine beiden Söhne das mal miterleben können, was dort so abgeht. Jetzt sind sie vielleicht noch ein bisschen klein, um das so richtig wahrnehmen, aber ja, vielleicht in 2 oder vielleicht 3 Jahren werden sie genug alt, um das auch mitnehmen. Und wenn ich 3 Jahre dort nochmal könnte auf Paris einfahren oder so, mit der ganzen Family am Start, das wäre schon, würde ich mega cool finden.
Dann hoffen wir doch, dass du dann immer noch so gut in Form bist und dabei bist, dass sie dich wieder aufbietet und du dann immer noch kannst fahren dort. Danke dir vielmals, dass du dir Zeit genommen hast, um uns da die sehr tiefen Einblick zu geben in das ganze Thema rund um Tour de France. Ist dir alles Gute, deine Saison ist ja noch nicht fertig, da kommt ja noch ein bisschen etwas. Von dem her auch viel Erfolg in dieser Saison und natürlich auch für all das, was nachher kommt.
Danke vielmals, ja. Merci und bis ein anderes Mal.
Spannende Gespräche mit dem Silvan. Kommen wir schon bald zum nächsten Highlight. Kommst du der Franz vorbei, erwartet für die Sportfans ja schon den nächsten Grossanlass, und zwar die Olympischen Spiele in Paris. Sonst machen wir ja zwischen den 2 Blöcken noch ein bisschen News, aber da merkt man, dass für die jetzt nicht an den Olympischen Spielen sind, doch ein bisschen Sommerloch ist. Wir beide haben ja auch ein bisschen Ferien genossen. Wir sind, glaube ich, beide in Italien gewesen, du ja auch. Ist das richtig?
Genau. Ich war auch in Italien gewesen und auch wie du auch ein bisschen durch die France geschaut, von unterwegs. Das ist so ein bisschen das gewesen. Wie du es richtig sagst, eben, nächstes Sporthighlight Olympia, wo sich alles darum dreht. Und ich weiss nicht, ob der Aargau schon mal 15 Sportlerinnen und Sportler gesagt hat. Ich habe das Gefühl, das sind jetzt doch sehr viele oder erfreulich viele Aargauer, die es letztlich dann noch geschafft haben. Weiss nicht, weißt du da noch irgendetwas präsent von Jahren, wo wir noch mehr gewesen sind?
Ja, also aus den frühen Zeiten von den Olympischen Spielen kann ich jetzt nicht mitreden, da habe ich keine Ahnung, was da zumal für Delegationen rum gewesen sind. Aber es ist sicher sehr erfreulich und eine sehr hohe Anzahl Aargauerinnen und Aargauer, was uns natürlich freut. Wir haben ja in meinem letzten Podcast, glaube ich, eine Prognose gewagt und sind sogar noch übertroffen worden, obwohl wir sogar optimistisch gewesen sind.
Ich kann mal sagen, wir sind optimistisch gewesen, sind auf 13 gekommen, glaube ich. Und ich glaube, wir haben auch mittlerweile herausgefunden, welche zwei wir nicht auf dem Schirm hatten. Das eine war die Valentina Rosamilia, die ihre riesen 800-Meter-Lauf an der Schweizer Meisterschaft nach unserem Podcast gelaufen ist. Wo sie dort die Olympia-Limite unterboten hat und dann aufgeboten wurde, selektioniert worden ist. Und der zweite, da hätte ich eigentlich noch darauf kommen können, habe ich aber ein bisschen vergessen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das ist der Tobi Kühnzi, der Badminton-Spieler. Mit ihm habe ich nämlich noch ein ausführliches Gespräch mal geführt, weil bei ihm war es noch spannend gewesen. Er ist dann auf Position 2 von der Warteliste gerutscht im Badminton. Und dort einfach sehr, sehr lang gewesen. Aber wenn eine Position 2 ist, dann nahe. Also wenn da einer rauszieht, will verletzen oder was auch immer, dann ist er dann plötzlich relativ schnell drin. Und es ist dann auch effektiv passiert, dass er den Platz quasi noch bekommen hat und relativ kurz vor dem Spiel noch reingerutscht ist und jetzt auch in Paris mit dabei ist. Und so sind wir von den 13, die wir mal prognostiziert haben, plötzlich auf 15 gekommen. Wo jetzt ab, wann ist Eröffnung? Heute ist Eröffnung und morgen geht es so richtig los, glaube ich.
Genau, heute Abend Eröffnungsfeier, Freitag ist ja. Ja, ich finde, wir machen doch ein bisschen Service Public und tun unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein bisschen helfen, wenn dann die Aargauer die 15 jeweils im Einsatz sind und weil es das letzte Mal mit der Prognose so gut geklappt hat oder eben auch nicht. Lehnen wir uns doch nochmal aus dem Fenster und sagen, wer kann da was erreichen im schönen genau. Paris.
Hey,
wo fangen wir an?
Hey, wenn wir mit dem Termin anfangen, dadurch, dass es 15 sind und dann gewisse noch mehrfach im Einsatz sind, würde ich euch empfehlen, am einfachsten aargausport.ch, dort haben wir eine Übersicht gemacht, wo ihr alle findet, aber wichtig zu merken, sicher schon mal den nächsten Samstag, also morgen, dort sind nämlich nicht weniger als 5 im Einsatz, was natürlich damit zusammenhängt, dass Kunstturnen anfängt, und dort haben wir ja 4 von 5. Entsprechend sind dort der neue Seifer, der Luca und der Matteo Ciubellini und der Florian Langenecker sind morgen im Einsatz. Die haben Qualifikation für den Team-Event, wo auf dem Programm steht. Und dann ist auch der Scott Bärlocher, Ruderer, der im Doppelvierer am Start ist. Er hat den Vorlauf morgen. Bei ihm weiss man sogar die Zeit ganz genau. 12.30 Uhr geht es los. Also das könnt ihr reinschauen. Bei den Turner verteilt sich auch ein bisschen. Ich weiss, die sind dann am Oben. Der Start ist am 8. wo sie dann starten. Aber das zieht sich dann ein bisschen die Länge. Beim Rudern ist dann die 2 Kilometer, die sie da machen. Das ist eine relativ kurze Sache. Also dort müsst ihr pünktlich einschalten. 12.30 Uhr, wenn ihr das schauen wollt. Und ja, das ist der Start.
Oder ist das Motto? Sich qualifizieren ist das Motto jetzt bei denen, wenn man sagt, wir machen ein bisschen Prognosen.
Also, Prognosen machen, ja. Also. Ich habe noch allen von denen, die dabei sind, geschrieben und gefragt, was denn so ihr Ziel ist. Und beim Rudern, beim Scott, der ist ganz klar, der kommt und sagt, ja, unser Ziel ist eine Medaille. Sie haben quasi jetzt alle wichtigen Wettkämpfe, die sie bestritten haben, sind sie auch ganz, ganz vorne dabei gewesen, haben Medaille geholt. Entsprechend wollen sie das in Paris auch machen, das würde uns natürlich sehr freuen. Das werden aber natürlich noch nicht morgen. Weil dort geht es noch weiter. Der Finale ist dann erst am 31. Juli, wenn sie dann in A-Finale kommen und hoffen, was wir darauf hoffen. Und bei den Kunstturnen, gäbe Medaillen, da wäre ein bisschen hoch. Aber eine Finalqualifikation, da könnte durchaus drin liegen. Was natürlich sehr cool wäre, gerade wenn wir 4 von 5 aus dem Aargau haben. Dann wäre es quasi eine Aargauer Leistung, wenn wir da würden in Olympia-Finale einziehen.
Absolut einverstanden. Das packt.
Sehr gut. Drücken
wir alle Daumen.
Ja, wir müssen optimistisch sein, das ist absolut richtig. Hey, ja, und nachher geht es ein bisschen weiter. Am Sonntag dann der zweite Ruder, der Team Roth, im Einsatz. Und auch der Tobi Künzi mit dem ersten Gruppenspiel. Und er hat dann 2 Gruppenspiel. Er hat gerade einen relativ toughen Gegner verwünscht. Er hat Nummer 6 gezogen aus China. Das dürfte ein bisschen schwierig werden. Er hat dann aber im zweiten Spiel gesagt, jetzt hat er einen, der auch schwierig ist, der auch stärker ist als er, aber wo in Reichweite liegt von ihm. Und sein Ziel ist dort, wenn möglich, ein Match von diesen 2 Gruppenspielen zu gewinnen in Paris. Das heißt zumindest das, was er mir angegeben hat, was sein Ziel für Paris ist.
Der Team Roth ist ja wahrscheinlich ähnlich motiviert und zuversichtlich, dass sie in eine richtige Medaillenrang könnte drüber, oder was hat er da
geantwortet? Er hat gesagt, ja, Ziel A-Finale und dann richtig angreifen. Das klingt durchaus auch so, als wäre da vielleicht eine Medaille drin. Ja, noch kommt Judo. Und ich glaube, Judo lohnt sich aus Aargauer Sicht. Da haben wir 2 Kandidaten am Start. 29. Juli, das ist, wenn ich es richtig schnell richtig überschlage, Montag. Dort ist der Nils Stump im Einsatz, bis 73 Kilo. Und am 1. August, Nationalviertag, Dani Eich, bis 100 Kilo im Judo. Und ich musste lachen. Ich habe ja eben allen die Frage gestellt, was ist euer Ziel und wie die Sportler so sind. Viele sind dann, ja, möglichst gute Leistung abrufen, Trainingsleistung bestätigen. Alle haben eine gute Medienschulung gehabt, dass wir da nicht so überbeissen und so. Für die Judokas komme ich zweimal ein ganz kurzer Satz rüber. Nils Stump sagt, mein Ziel ist eine Medaille. Und der Dani Eich, den habe ich fast noch ein bisschen besser formuliert gefunden, alle meine Gegner auf den Rücken jassen. Das sind die Antworten von den beiden Judokas. Von dem her, ich glaube, dort lohnt es sich, aus Aargauer Sicht reinzuschauen und Daumen zu drücken. Die Herren sind sehr selbstbewusst, was mir gefällt.
Ja, und vor allem ist sie auch noch ein guter Ansatz. Man gejasset wird ja nur in der Schweiz, da wissen die Gegner gar nicht, was er macht. Also,
das ist vielleicht Dani seine Taktik.
Dass er die auf den Rücken jasst, wie er das so schön gesagt hat. Ja, dann sagen wir mal, einer von beiden muss schaffen, wenn sie so zuversichtlich sind. Hoffentlich beide, oder?
Genau, ich würde auch sagen. Und dann nehmen wir sicher noch eine Rudermedaille von denen vorher, dann wären wir eigentlich quasi am 1. August wären wir schon bei 2 Medaillen.
Und damit schon beim Spaziergang für den Alex Hürzeler, der gesagt
hat, richtig.
Er läuft heim bei Medaillen. Also ich glaube, er muss wirklich schon ein bisschen Training, weil die Chancen sind wirklich gut. Also,
ich muss sie aber schon im Ruder und im Judo am höchsten setzen.
Würde ich auch sagen.
Ich glaube, die anderen, die wir noch haben, klar, wir haben noch einen Chiara Leone, dreistelliges Mal schiessen, in der Disziplin, wo sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, es gibt im Schiessen so viele Disziplinen, Europameisterin geworden ist. Von dem her, wenn du als Europameisterin kannst die Olympiade gehen, wirst du sicher nicht gerade komplett chancenlos sein. Ich weiß nicht, wie es im Schiessen ist. Er wird sicher eine gute andere Konkurrenz haben. Sie hat auf jeden Fall, sie ist die schöne Formulierung, die ich vorher erwähnt habe, sie braucht. Sie wird Bestleistung abrufen und wenn das geht, dann ist vieles möglich. Das sagt alles und nichts. Hervorragend formuliert, dann hat sie für alle Fälle gewappnet. Aber eben, vieles möglich kann ja dann durchaus auch sein, dass ein Exploit gelingt und es dann ganz weit führen lenkt. Da hoffen wir natürlich drauf. Sie ist dann am 1. August in der Qualifikation und am 2. August wäre am Morgen um 8:30 im Finale bei der Chiara Leone im Schiessen. Und dann kommt Leichtathletik.
Mhm. Zwei Frauen, zwei schnelle Frauen.
Richtig, Julia beide ja schon.
Valentina Rosamilia, ja.
Und Julia Senn, genau, beide schon bei uns zu Gast sind. Julia vor kurzem im Podcast, wo sie sich ein bisschen erzählt hat. Beide starten mit ihren Vorläufen am 2. August. Valentina zu oben, 7:45 über 800 Meter. Julia startet, die hat ja zwei Disziplinen, Mixed- und Frauenstaffel über 400 Meter. Und sie fährt mit der Mixed-Staffel an, das ist am 2. August und am 3. August der Finale. Und am 9. und 10. August werden das gleiche Spiel bei den Frauenstaffeln. Und sie haben sich das Ziel gesetzt, auch wenn es, wie sie schreibt, ein Herzziel sei, Finalqualifikation.
Schön. Also bei beiden?
Yes, bei beiden. Und bei der Valentina, sie hat, wie es wahrscheinlich noch ein schwieriger, sie hat gesagt, eben, sie muss natürlich taktisch gut laufen, 800 Meter, damit das klappt. Und sie hat vor allem viel Konkurrenz, sie hat einen Vorlauf. Die um Vorlauf rausgehen, gehen in den Hoffnungslauf. Wie Hoffnungslauf kannst du dann in Halbfinale kommen und dann in der Finale. Also sie kann, unter Umständen hat sie 3 bis sogar 4 Starts, wo kommen immer schön am nächsten Tag, also 2., 3., 4., 5. August. Das spricht aber auch dafür, wenn es so viele Läufe gibt, dass sehr, sehr viel Konkurrenz oben ist, über 800 Meter. Mal schauen, was dort drin liegt.
Wenn wir bei der Leichtathletik bleiben, Marathon.
Yes.
Haben wir auch jemanden, der mitrennt. Ein bisschen weiter als die anderen beiden auf der Bahn.
Ja, Matthias
Kiburt, eigentlich Orientierungsläufer, aber offenbar auch auf der Straße wahnsinnig schnell, vor allem wenn es so weit geht. Wann startet er und was trauen wir ihm zu?
Hey, er macht den Abschluss aus Aargauer Sicht. Er startet am 10. August, das ist der Samstag. Morgen früh, 8:00 geht es los. Zutrauen, das ist noch schwierig zu sagen. Er ist auf der ersten, zweite Marathon und da sind schon noch durchaus ein Olympian und ein paar Spezialisten dabei, die dort durchaus wahrscheinlich werden wir ganz, ganz vorne mit dabei sein. Von dem her.
Ja, ich glaube auch, das Diplom wird wahrscheinlich zäh, aber er wird doch auch den ein oder anderen routinierten Marathonläufer können ärgern, also als Neuling, da bin ich sicher, dass er da.
Ich glaube auch, also wenn man sieht, wie gut er schon im ersten Marathon war, glaube ich, durchaus dass da auch im zweiten, vielleicht sogar noch ein bisschen Medienlied, aber eben andererseits, eben, es ist gleich erst der zweite und er trainiert fast ein halbes Jahr seriös Marathon, da hat es andere dabei, die schon ein paar Jahre mehr nur das machen und schon mehr Erfahrung haben, aber hey, wir drücken die Daumen und hoffen auf ein möglichst gutes Ergebnis und dann sind wir schon fast durch. Das Einzige, was wir noch vergessen haben, oder noch nicht darüber geredet haben, ist Bahnradsport.
Ganz genau, haben wir auch zwei Aargauerinnen dabei. Michel Anders und Talin Seitz.
Genau, und die sind auch gegen das Ende des Spiels im Einsatz, und zwar am 9. August. Am 9. August sind sie zusammen im Einsatz in Madison. Dort habe ich Darlene gefragt, was das Ziel ist. Und sie haben gesagt, so ein bisschen, hey, Top 10 wäre cool. Und Diplom wäre so ein bisschen das Optimum, wo aus ihrer Sicht drin liegt.
Müsste man achten werden, zum Präzisieren.
Genau.
Oder?
Genau.
Mindestens achten.
Richtig, 8. Gibt es einfach 1 bis 3 auch ein Diplom, obwohl du eine Medaille bekommst? Oder hast du nur ein Diplom von 8 bis 4?
Boah, keine Ahnung. Bevor ich etwas Falsches sage, sage ich nichts. Du bekommst sicher gut eine Medaille über, vielleicht.
Alles klar. Genau, eben der Madison-Wettkampf mit beiden ist am 9. August, ganz genaue Zeiten, 18.09 ist dort der Start. Und Aline fährt dann das zweite Mal im Omnium. Und sie fährt, das ist zusammengesetzt aus 4 Disziplinen, das fährt sie dann am 11. August. Dort geht es los am 11. mit der ersten und am, kurz vor der 2.13.56, die ich einmal abfahre, sind extrem präzise in den Zeitangaben, kommt dann aus Punktefahrer, der Abschluss macht. Und mal schauen, was dort ist. Dort hat sie gesagt, Top 12 wäre sehr cool, wenn das drin liegt.
Wunderbar. Über Paralympics müssen wir da auch schon reden.
Hey, da müssen wir
oder,
im Fall auch schon
schnell reden. Oder lange noch? Mit dem nächsten Podcast.
Hey, es reicht im Fall noch knapp. Also gut, kommt darauf an, wenn wir den nächsten machen, sind dann schon, die sind schon im August. Und wenn sie im August sind und wir gegen Ende August erst würden kommen, wäre es schon vorbei. Aber was wir sicher können sagen, dass wir dort schnell sagen, welche Aargauerinnen und Aargauer mit dabei sind, weil dort hat, ist selektioniert worden vor kurzem. Und wir haben erfreulicherweise 5 aus dem Aargau mit dabei. Ich muss die ganz schnell zusammensuchen, dass ich die da habe. Was ich sicher auswendig kann sagen, problemlos ist, ist, dass Nora Meister wieder dabei ist. Das ist auch mäßig überraschend. Sie ist Medaillengewinnerin aus Tokio von den Paralympics im Schwimmen. Und dann ist sie auch wieder dabei. Von dem her, dass sie dabei ist, keine Überraschung. Aber sicher wahrscheinlich unsere grösste Medaillenhoffnung aus Aargauer Sicht. Dann haben wir im Rollstuhl-Badminton gerade 2 aus dem Aargau. Die Laria Renkli und der Luca Olgiati, die haben es beide geschafft. Beim Luca, der wird im Einzel startet und die Laria sicher im Doppel, Frau Doppel und ich glaube auch im Einzel, wobei sie aber im Doppel die größere Chance hat. Und da haben wir noch 2 Nicoles dabei, und zwar einerseits Nicole Geiger, die im Dressurreiten dabei ist, und Nicole Häusler im Sportschiessen. Das wären die 5 aus Aargauer Sicht, die dann auch in Paris im August an den Paralympics dabei sind, und über die werden wir sicher noch ein bisschen mehr reden, wenn dann die Paralympics laufen oder wenn sie vorbei sind, dass wir ein bisschen ihre Leistungen einordnen. Das wäre dann etwas, was wir vielleicht im nächsten Podcast, also im übernächsten, werden machen.
Auch eine schöne Delegation.
Sind ja, das ist gerade prozentual noch mehr. Ich glaube, das sind 27 insgesamt und 5 aus dem Aargau. Das ist eine höhere Quote.
Ja, sehr. Fast
ein Fünftel.
Cool. Der Aargau mausert sich da immer mehr zum grossen Sportkanton.
Hervorragend, so haben wir das gern. Hey ja, jetzt wünschen wir euch viel Spass beim Olympia schauen. Viel Spass hat es hoffentlich auch gemacht, unseren Podcast zu hören. Wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert, noch bewertet, auch immer gern. Und ja, dann hören wir uns im August sicher noch einmal.
Tipptopp, in dem Fall. Gute Zeit bis dort.
aargausport.ch, dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.